willkommen beim Freelance Future Podcast mit euren Hosts René Troche und Robin Golbach. Folge für Folge gibt es hier fundierte Einblicke in die Welt der Zukunft der Arbeit. Für Unternehmen, Personaldienstleister, Freelancer und alle, die es werden wollen.
Herzlich willkommen zu unserer Folge Freelance Podcast. Erste richtige Folge, Robin, nachdem wir uns selbst beweihräuchert haben in unserer ersten Folge, wie gut wir sind und was wir vorhaben mit dem Podcast, begrüßen wir heute einen fantastischen Gast. Wir kennen den beide schon sehr lange. Du stellst ihn gleich vor und ich freue mich auf das Gespräch. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und herzlich willkommen, Robin, und herzlich willkommen.
Vielen Dank. Thomas Leister ist heute unser Gast. Zum ersten Mal haben wir einen Gast mit dabei. Freut uns wirklich sehr, Thomas, dass du den Weg zu uns gefunden hast, dass du dir Zeit nimmst. Ist nicht selbstverständlich. Wir haben dich ja schon öfter bei uns gehabt, jetzt noch nicht in dem Podcast, aber du warst auch zweimal bei uns zu dem Summit dabei als Speaker. Dementsprechend wissen wir, wie wichtig auch das Thema für unsere Branche, für unsere Zielgruppe ist. Und da war für uns relativ klar, für das Thema Freelance Future, da brauchen wir Dr. Thomas Leister. Für alle, die ihn nicht kennen, soll vielleicht noch passieren. Du bist Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht, du bist Partner bei Klimt, du bist spezialisiert auf die Recruitment-Industrie. Ich habe keinen in 5 Jahren getroffen in dieser Industrie, der dich nicht kennt. Ich würde fast schon sagen, du zählst als Koryphäe auf dem Gebiet. Dazu musst du nichts sagen, das habe ich jetzt gemacht. Und dementsprechend ganz, ganz herzliches Willkommen und vielen, vielen Dank, dass du heute Gast bei uns bist.
Vielen Dank, ich freue mich sehr. Danke für die Einladung.
Sehr gern. Thomas, bevor ich reingehe in meinen Fragenhagel, vielleicht noch kurz was privat. Was ist der Thomas Leister privat? Ich weiß, wir haben beide einen Hund. Wir haben uns schon mal getroffen, aber nimm uns mal noch kurz mit. Thomas Leister privat.
Also privat bin ich tatsächlich viel mit meiner Frau und meinem Hund unterwegs. Gern an der Isar oder in der Isar. Gerade jetzt bei dem Wetter. Und fühle mich in München einfach sehr, sehr wohl.
Du bist genauso wie wir in München?
Ja.
Wir sind heute auch bei uns im Freelance-Studio in München und ich lege gleich mal los, Thomas, ich hau dir einfach mal so ein paar Wörter um die Ohren jetzt und nimm uns doch mal mit und sag mal, was du davon hältst und was die so bedeuten. Okay. Scheinselbstständigkeit, verdeckte Arbeitnehmerüberlassung, befristete Festanstellung, Direktvermittlung, Zeitarbeit, Arbeitnehmerüberlassung, verdeckte Arbeitnehmerüberlassung, rechtliche Risiken, Compliance und all das, was so drumherum kommt. Kannst du damit was anfangen?
Ja, ich glaube, das habe ich schon mal gehört. Habe ich schon mal mit zu tun gehabt.
Lass uns mal vielleicht anfangen mit der Unterschied zwischen Scheinselbstständigkeit und verdeckter Arbeitnehmerüberlassung.
Okay. Also Scheinselbstständigkeit bedeutet, ich habe nach dem Vertrag auf dem Papier eine selbstständige Tätigkeit, aber in der praktischen Durchführung ist es eine abhängige Beschäftigung. Ja? Also es ist keine selbstständige Tätigkeit, sondern ein Arbeitsverhältnis regelmäßig. Und das ist dann halt wirklich ein Thema, weil es ganz viele Konsequenzen haben kann. Häufig mit der Scheinselbstständigkeit verbunden, gerade in Lieferketten, ist das Thema verdeckte Arbeitnehmerüberlassung. Wenn zum Beispiel ein Personaldienstleister einen Contractor beim Kunden platziert und man geht nach der Papierform davon aus, das ist ein Selbstständiger, dann ist das absolut fein. Wenn das in der Praxis aber kein Selbstständiger ist, sondern der wird vom Endkunden oder vom Personaldienstleister wie ein Arbeitnehmer behandelt und auch eingesetzt, dann platziere ich nicht einen Selbstständigen, sondern ich platziere einen Scheinselbstständigen. Ja? Und dann sind wir ganz schnell in dem Thema verdeckte Arbeitnehmerüberlassung. Ja? Ich verleihe einen Arbeitnehmer an den Kunden und weil das nicht offengelegt ist, nicht bezeichnet wird als Arbeitnehmerüberlassung, ist das eine verdeckte Arbeitnehmerüberlassung.
Wenn wir jetzt in unserer Branche, und wir reden ja klassisch eigentlich über die Vermittlung von Freelancern, von hochqualifizierten Selbstständigen ins Projektgeschäft. Das ist heute unser Thema. kann ein Solo-Selbstständiger auch in eine verdeckte Arbeitnehmerüberlassung rutschen oder kann der nur scheinselbstständig sein?
Das kann passieren. Man muss halt schauen, wie die Vertragsbeziehungen sind. Wenn der Solo-Selbstständige einen direkten Vertrag mit dem Kunden hat, ja, dann kann es keine Arbeitnehmerüberlassung sein. Ja, wir brauchen für eine Arbeitnehmerüberlassung drei Personen. Ja, der Kunde, Personaldienstleister und der okay. Worker, der Arbeiter. Mhm. So, also derjenige, der Leistung erbringt. Das heißt, wenn der Freelancer von einem Personaldienstleister an den Kunden gestellt wird, dann kann es auch das Risiko der verdeckten Arbeitnehmerüberlassung geben.
Okay, super. Ich glaube, das ist ganz wichtig, ja, weil das oftmals so in einen Topf geworfen wird und keiner weiß so richtig, was ist eigentlich der Unterschied. Gibt es, ich sag mal, Unterschiede, wenn beides aufgedeckt wird? Also jetzt kommt es zu einer Scheinselbstständigkeit, da gibt es rechtliche Konsequenzen, kann es rechtliche Konsequenzen geben und es gibt eine verdeckte Arbeitnehmerüberlassung. Was können die Risiken sein, sowohl für Freelancer als auch vielleicht auch für Endkunden, sagen wir dazu, oder Personaldienstleistungen in beiden Verhältnissen?
Ja. Die sind unterschiedlich, die Konsequenzen. Die häufen sich, wenn ich halt Scheinselbstständigkeit und verdeckte Arbeitnehmerüberlassung habe. Grundsätzlich ist die Scheinselbstständigkeit, hat die größeren Risiken. Mhm. Welche sind das? Das ist zum einen arbeitsrechtlich. Scheinselbstständigkeit begründet dann regelmäßig ein Arbeitsverhältnis zwischen dem Auftraggeber. Ja, das ist in der Lieferkette nicht immer ganz klar. Ist es der Endkunde oder ist es der Personaldienstleister? Mhm. Oder wenn ich noch mehrere Supplier in der Lieferkette habe, es kann jeden in der Lieferkette treffen. Ja, und das habe ich auch in der Praxis so immer wieder erlebt. Also ein Arbeitsverhältnis. Das heißt, der Freelancer als Scheinselbstständiger hat dann Anspruch auf den kompletten Arbeitnehmerschutz. Mhm. Kündigungsschutz, Urlaub, Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Der kann auch in betriebliche Altersversorgung dann reinfallen. Das ist ja das, womit ich als Arbeitsrechtler immer wieder dann auch zu tun habe. Das ist aber im Bereich Scheinselbstständigkeit nochmal ein geringstes Problem. Mhm. Warum? Weil die anderen Risiken einfach noch größer sind. Und kommen wir zum Sozialversicherungsrecht. Das hört sich erstmal nicht so richtig spannend an, aber da steckt der finanzielle Hebel. Wenn eine Scheinselbstständigkeit vorliegt, bedeutet das, dass der Arbeitgeber die kompletten Sozialversicherungsbeiträge zurückzahlen muss. Mhm. Ja, also man schaut sich an, wie lange war der Freelancer da eingesetzt, der Scheinselbstständige. Und dann muss ich für diesen Zeitraum als Arbeitgeber den Arbeitgeber und den Arbeitnehmeranteil zahlen. Mhm. Ja, also nicht wie im klassischen Arbeitsverhältnis ungefähr Hälfte, Hälfte, sondern hier zahlt der Arbeitgeber die kompletten Beiträge.
Und das kann Jahre zurückgehen.
Das kann Jahre zurückgehen, also die klassische Verjährungsfrist sind 4 Jahre. Mhm. Das ist schon ganz ordentlich, aber das kann bis zu 30 Jahre zurückgehen. Und es gibt tatsächlich Fälle, ich habe sie selbst erlebt, Freelancer, der 30 Jahre oder über 30 Jahre eingesetzt ist. 30 Jahre, wenn Vorsatz vorliegt. Jetzt kann man sagen, naja, das weiß man ja nicht, das will man ja nicht, dass hier eine Scheinselbstständigkeit vorliegt. Aber die deutsche Rentenversicherung und die Sozialgerichte sind da recht streng. Mhm. Also man ist da sehr schnell im Bereich des Vorsatzes. Das kann sogar passieren, indem man im Vertrag gewisse Klauseln oder Formulierungen hat, die dann schon auf Vorsatz hindeuten. Und deswegen sollte man da vorsichtig sein. Also Sozialversicherungsbeiträge müssen nachgezahlt werden und Säumniszuschläge fallen an. Jetzt kann man sagen, ja, Säumniszuschläge, da muss man halt ein bisschen was zahlen. Nee, das ist sehr viel. Das sind 12% pro Jahr.
Mhm. Und der Auftragssumme.
Ja. Okay. Ja, also und das wird dann teilweise auch noch hochgerechnet auf den Bruttolohn. Wir sehen in der Praxis immer wieder, dass recht hohe Nachzahlungen an Sozialversicherungsbeiträgen nach einer gewissen Zeit von den Säumniszuschlägen sogar überholt werden. Ja, das heißt, die Säumniszuschläge sind noch höher als die ohnehin schon hohe Nachforderung. Okay. Das ist wirklich gravierend. Und wenn wir uns dann vorstellen, dass wir vielleicht nicht nur einen Scheinselbstständigen haben, sondern in einem größeren Projekt mehrere eingesetzt sind, die ähnlich eingesetzt sind, dann kann ich mir mein Risiko ausmalen, wenn ich wenn da einer geprüft wird, muss ich halt wissen, okay, die anderen können es auch treffen und ich muss da mal budgetieren, womit ich da finanziell zu rechnen habe. Das ist sozialversicherungsrechtlich. Also da spielt das große finanzielle Risiko. Strafrechtlich gibt es auch ein Risiko. Und zwar, wenn ich Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung nicht oder nicht rechtzeitig abführe, dann kann das eine Straftat sein. Das trifft in erster Linie Geschäftsführer von GmbHs. Das kann aber auch Prokuristen treffen unter bestimmten Voraussetzungen. Und das sollte man sehr ernst nehmen. Und das habe ich auch in der Praxis erlebt. Wenn dann mal die Post von der Staatsanwaltschaft kommt, dass ein Ermittlungsverfahren wegen Vorenthaltens von Arbeitnehmerbeiträgen kommt, dann ist die Stimmung nicht mehr so gut. Ja. Das Gute ist, das kann ich gleich jetzt schon sagen, das kann nur mit Vorsatz begangen werden. Und jetzt bitte nicht denken, ah, der Thomas Leister hat ja gesagt, Vorsatz ist ja bei Scheinselbstständigkeit ganz schnell gegeben. Ja, das betrifft das Sozialversicherungsrecht. Im strafrechtlichen Bereich haben wir 2019 eine Rechtsprechungsänderung gehabt. Ja, die Anforderungen für Feststellung von Vorsatz sind nochmal deutlich gestiegen. Das kriegt man regelmäßig hin, insbesondere wenn man sich um Compliance kümmert, zum Beispiel ein Compliance-System einführt. Okay. So, und dann gibt es noch Steuerrecht. Das kann auch noch ein Thema sein, wenn der Freelancer Rechnungen erstellt und Umsatzsteuer ausweist. Dann ist das okay, wenn er selbstständig ist. Wenn er nicht selbstständig ist, geht das nicht. Ja, als Arbeitnehmer stelle ich keine Rechnung mit Umsatzsteuer. Das heißt, das ganze Umsatzsteuer-Thema muss rückabgewickelt werden. Das ist natürlich dann auch ein Thema für den Freelancer. Und man kann auch drüber nachdenken, ob das gegebenenfalls eine Steuerhinterziehung ist, weil Lohnsteuer nicht abgeführt wird. Das ist regelmäßig aber nicht das Riesenthema, wenn der Freelancer seine Einkünfte aus vermeintlich selbstständige Tätigkeit beim Finanzamt meldet, dann ist das regelmäßig deckungsgleich. Also das ist jetzt nicht ganz so gravierend wie die Nachzahlung der Sozialversicherungsbeiträge.
Vielen Dank für den Überblick, Thomas. Ich glaube, die Relevanz ist auf jeden Fall jetzt schon klar geworden, warum wir das Thema auch adressieren möchten. Und warum wundert es mich auch nicht, wenn ihr zwei aufeinandertrefft mit der Branchenerfahrung und ihr mich hier dankenswerterweise noch duldet, dass wir gleich tief drin sind. Ich mag noch mal einmal kurz rauszoomen, vielleicht für den Begriff Compliance, weil ich glaube oder hoffe, dass auch einige Unternehmen uns zuhören, die bis jetzt noch gar keine Freelancer eingesetzt haben und sagen, okay, was muss ich denn beachten? Ich glaube, die werden auch viel lernen heute. Ich nenne die gerne so Freelance Virgin Companies und die haben den Begriff Compliance vielleicht in einem ganz anderen Zusammenhang schon mal gehört. Zuwendungen im beruflichen Kontext, darf ich eingeladen werden zu irgendeinem Konzert? Wir reden aber jetzt hier über Compliance im Sinne des rechtssicheren Einsatzes von Freelancern im Projektgeschäft. Wo ist da der Unterschied oder ist es trotzdem alles das Gleiche? Ist ja ein sehr vielschichtiger Begriff. Könntest du die Abgrenzung nochmal machen?
Ja, also Compliance ist in der Tat ein vielschichtiger Begriff. Letzten Endes bedeutet Compliance, dass man Rechtsvorschriften einhalten soll. So. Und das betrifft natürlich jeden Bereich. Ja, wir haben im Bereich Kartellrecht eine Kartellrechtscompliance. Wir haben im Bereich Steuerrecht eine Compliance. Und so gibt es halt auch im Bereich Freelancer-Einsätze eine Contractor-Compliance. Ja.
Dazu gibt es aber viele Möglichkeiten, das auch rechtssicher zu bewerkstelligen. Den kompletten Beauftragungsprozess. Was gilt es zu beachten? Ich habe jetzt hier einen Freelancer, eine Freelancerin da, übermorgen soll das Projekt starten. Wie gehe ich da jetzt am besten vor?
Das Beste ist, man setzt sich einfach mal damit auseinander, was kann drohen an Risiken, was sind meine Interessen, was will ich auch wirtschaftlich in diesem Projekt erreichen. Das ist erstmal der Ausgangspunkt. Ja, ich kann halt nicht, wenn ich über Compliance denke, das auf jedes Unternehmen eins zu eins übertragen. Und das muss man dann halt immer schauen. Und ganz wichtig ist im Bereich Compliance, natürlich streben wir immer 100% Compliance an. Aber das ist gerade im Bereich Contractor Compliance, also wenn ich Freelancer einsetze, schwer in der Praxis auch zu erreichen. Deswegen Ziel 100% Compliance in dem Bewusstsein, es könnte vielleicht in der praktischen Durchführung etwas schwierig werden, 100% zu erreichen. Warum? Können wir später drauf eingehen. Ich sollte also erstmal wissen, was sind die Interessen der relevanten Stakeholder. So, wenn ich das habe, kann ich mir überlegen, wie setze ich die Compliance um. Dann schaue ich mir an, haben wir schon mal ein Compliance-Thema gehabt? Hatten wir schon mal Berührungspunkte zu Compliance? Wenn ein Unternehmen da komplett blank ist, gut, fangen wir auf der grünen Wiese an. Dann gucken wir, was ist denn relevant? Wie kann ich bei einem Freelancer-Einsatz für Compliance sorgen? Das erste ist, dass ich vernünftige Verträge habe. Ja, die sollen sauber sein, das sollten keine Hinweise auf eine Scheinselbstständigkeit oder eine verdeckte Arbeitnehmerüberlassung enthalten sein. Das ist in der Praxis relativ einfach. Ja? Einen sauberen Freelancer-Vertrag kriegt man hin, auch den Rahmenvertrag mit dem Kunden, wunderbar. Die Herausforderung ist, nicht irgendein Muster zu nehmen, das sauber ist, auch das habe ich schon erlebt, und die in der Praxis anders anzuwenden, sondern man muss halt auch fragen, wie wird das denn in der Praxis dann auch praktiziert, also umgesetzt? Und so muss ich dann halt auch den Vertrag gestalten. Denn es kann sein, dass ein guter Berater dann sagt, nee, also ich kann euch zwar einen Freelancer-Vertrag geben, aber der passt hier nicht. Wir müssen uns was anderes überlegen. Das gehört auch zur Compliance. Wenn ich dann einen vernünftigen Vertrag habe, muss der auch in der Praxis so umgesetzt werden. Und das ist häufig so der Knackpunkt. Gerade wenn ich in der Lieferkette bin, zum Beispiel als Personaldienstleister oder Vermittler, habe ich fast nicht den Überblick, wie das in der Praxis jeden Tag aussieht. Ja, ich habe nicht jemanden, der da im Projekt drauf guckt, ist das alles okay, der da vor Ort ist. Ja, man nennt das gerne dann auch On-Site-Manager. Das habe ich bei sehr großen Projekten, aber nicht im Regelfall. So, und deswegen sollten alle Beteiligten auch schauen, dass das vernünftig läuft. Das heißt, ist eine enge Abstimmung, insbesondere zwischen Personaldienstleister und dem Kunden erforderlich, aber auch zwischen Personaldienstleister und Freelancer. Und das ist einfach wichtig, dass alle sehen, okay, Compliance ist wichtig. Wir verstehen auch, dass wir alle davon betroffen sein können und wir wollen alle dafür sorgen, dass Compliance bewerkstelligt wird. So, und was dann ganz hilfreich ist, dass man das vor dem Einsatz sich mal Gedanken macht. Ja, da gibt es auch Checklisten, in Compliance-Systemen gibt es da verschiedenste Fragen. Dann auch während des Einsatzes immer wieder auch schaut und dann vielleicht auch nach dem Einsatz mal überlegt, ja, ist das alles so okay gewesen oder können wir da aus Compliance-Sicht auch noch was verbessern? Ja, und letzten Endes, ja, Compliance ist natürlich Aufwand, ja, und das erleben wir auch immer wieder, dass es dann heißt, ja, aber das kostet so viel Geld und das kann ich mir nicht leisten. Doch, das kann man sich leisten. Man sollte es sich leisten. Ja, das heißt ja nicht, dass man das Riesen-Compliance-Programm von einem Großkonzern aufsetzt, aber man kann auch mit deutlich geringerem Budget schon für eine vernünftige Compliance sorgen. Es hilft, um sich selbst abzusichern. Es hilft, um am Markt als ernstzunehmender Player auch wahrgenommen zu werden. Ja, Compliance ist nicht mehr nice to have. Das ist must have. Und dann kann das auch deutlich mehr Spaß machen und deutlich entspannter sein, wenn man weiß, okay, wir nehmen das ernst. Wir setzen Compliance auch um. Ist für alle deutlich entspannter.
Ich habe aus meiner Praxis immer gelernt, über die vielen 15 Jahre, die ich da unterwegs war, dass es praktisch immer ein Budget sein muss für einen Selbstständigen. Also es ist kein Headcount intern bei dem Endkunden. Es muss immer eine saubere Leistungsbeschreibung sein. Und was ganz wichtig ist, ist eine Dokumentation. Dokumentation im System, in welchem CRM-System auch immer man unterwegs ist, sodass, wenn mal eine Prüfung ist, dass man gut dokumentieren kann, wie die Kommunikation und die vertraglichen und kommunikativen E-Mails und Compliance-Bögen hin und her gewandert sind. Ist das auch was, wo du sagst, dokumentieren, Leistungsbeschreibung und gelebte Praxis? Das sind die drei Dinge, die wirklich wichtig sind?
Definitiv, definitiv, ja. Also Dokumentation ist ganz wichtig. Wenn eine Prüfung kommt, man guckt sich als erstes Dokumente an, Verträge. Ja, und wenn da keine Dokumentation vorhanden ist, schwierig. Ja, wird sich die Deutsche Rentenversicherung die Mühe machen, die Praxis im Einzelnen auszuforschen? Die gehen halt davon aus, keine Verträge. Wonach richtet sich das? Naja, da werden halt Weisungen erteilt. Und dann bin ich in der Scheinselbstständigkeit. Dann sprichst du einen anderen Punkt an, der extrem wichtig ist. Auch wenn ich einen Vertrag habe, sehen wir das immer wieder in der Praxis. dass die Leistungsbeschreibung nicht so ganz klar ist, ja, dass die recht knapp ist, ja. In einem größeren Projekt steht da unter Leistungsbeschreibung SAP. Ja, was denn jetzt, ja? Ja, vielleicht SAP-Implementierung. Ja, genügt das? Schwierig. Die Leistungsbeschreibung sollte so detailliert sein, dass der Freelancer das durchliest und sagt, okay, ich habe verstanden, worum es geht, das kann ich machen. Da können zwischendurch auch mal Abstimmungen erforderlich sein. Alles okay, aber er muss aus der Leistungsbeschreibung wissen, was er zu tun hat. Wenn die Leistungsbeschreibung nicht konkret genug ist, dann ist einfach das Risiko da, dass eine Behörde oder ein Gericht sagt, das ist zu abstrakt, das bedarf weiterer Weisungen und dann ist man ganz schnell im Bereich abhängige Beschäftigung.
Ich glaube auch, diese Leistungsbeschreibung muss den Inhalt haben, dass der Freelancer seine Tätigkeit selbstständig ohne, also ohne Weisung, ohne Integration durchführen könnte und kann. Ich glaube, das Thema innerhalb des Projektes ist immer Weisung versus Kommunikation. Es kann ja mit dem Freelancer kommuniziert werden. Der kann sicherlich auch an sogenannten Sure Fixes teilnehmen. Es darf nur keine Regelmäßigkeit sein und keine Weisung, dass er teilnehmen muss. Sondern ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man keine Angst haben muss, mit dem Freelancer zu sprechen oder auch in irgendwie innerhalb einer Gruppe in einem Projekt mit nicht zu integrieren, aber zumindest mitarbeiten zu lassen, dass man da keine Angst hat. Und deswegen für mich nochmal, du hast am Anfang haben wir über Risiken gesprochen, auch jetzt hast du gesagt, lass uns das mal so aufziehen von den Risiken und von den Herausforderungen. Lass es uns mal positiv anschauen. Sag mal so vielleicht für dich, wenn du es jetzt beeinflussen könntest, hättest du so 4 oder 5 Positivkriterien, die man einfach ansetzen könnte und sagt, hey, wenn die passen, dann ist das eine Selbstständigkeit. Ich sag mal ein Beispiel. Wir haben den Stundensatz über 60 Euro. Der Freelancer hat einen eigenen Vertriebsauftritt und hat mehr als 2 Auftraggeber. Dann spielt die Dauer keine Rolle, dann spielt die Länge keine Rolle, dann sind das vielleicht schon 3 positive Kriterien. Würdest du sowas favorisieren auch als Kriterien, wenn wir hier Richtung Rentenversicherung gehen? Und hast du sowas, wo du sagst, Mensch, wenn wir das positiv mal anschauen, dann wäre das viel besser, als wenn wir es immer vom Risiko anschauen.
Ja, also Kriterien für eine Selbstständigkeit sind wichtig. Du hast auch schon ein paar genannt. Was so ein bisschen die Herausforderung ist, es gibt jetzt keinen festen Kriterienkatalog.
Ja, das keine, sagt die, keine Positivkriterien, die gibt's nicht.
Es gibt Positivkriterien, aber die sind nicht abschließend. Ja, genau. Also es gibt Kriterien, die können für abhängige Beschäftigung sprechen, die können für selbstständige Tätigkeit
sprechen. Aber es gibt negative, die sind abschließend. Witzigerweise, oder?
Ja, sagen wir so, also wenn jemand eingegliedert ist und Weisungen erhält, dann brauchen wir nicht drüber nachzudenken, ob da jemand unternehmerisch auftritt.
Genau, ja. Wenn jemand 110 Euro Stundensatz hat und noch 2 Auftraggeber, ist es nicht automatisch eine Selbstständigkeit.
Das ist es nicht, ja. Das ist die große Forderung aus der Industrie seit vielen Jahren. Wir bewegen uns ja im Moment im Gesetzgebungsverfahren zur neuen Selbstständigkeit. Auf der anderen Seite muss bis Ende des Jahres, bis 2. Dezember 2026 die Plattform-Arbeit-Richtlinie in Deutschland umgesetzt werden. Schauen wir mal, was da passiert. Stand jetzt ist, wir haben ganz viele Kriterien die Gerichte sagen auch, da ist nicht eins wichtiger als das andere. Das muss so eine Gesamtschau sein. Das ist natürlich eine Herausforderung. Ja. Und letzten Endes gewichtet das dann ein Richter, was wichtiger ist als das andere. Aus der Praxis ist es sicherlich wichtig, wenn jemand weisungsfrei ist. Ja, und weisungsfrei heißt nicht, dass man dem nichts sagen darf. Auch ein Freelancer muss wissen, wie das Projekt aussieht, was er überhaupt machen soll, bis wann er das machen soll. Ja, das ist absolut okay. Und auch Abstimmungen, ja, absolut okay. Ja, es darf halt nicht so der klassische Joe Fix mit Arbeitnehmern sein, wo es um Arbeitsverhältnisse geht. Das wäre halt schwierig. Aber wenn das eine reine Abstimmung ist, ist das okay. Dann ganz wichtig ist auch als Positivkriterium alles das, was ein Arbeitnehmer nicht macht oder auch nicht machen kann. Ja, ein Arbeitnehmer hat kein eigenes Büro angemietet. Ja, der arbeitet entweder in der Firma des Arbeitgebers oder zu Hause oder remote. Aber selten, also ich kenne keinen Arbeitnehmer, der ein eigenes Büro angemietet hat. Ja, das heißt, wenn ich ein eigenes Büro anmiete, dann habe ich unternehmerisches Risiko. Ja, ich trete nach außen am Markt auf mit meinem Büro und erbringe von da aus meine Leistung. Ja, so, das ist schon mal ein gutes Kriterium. Sehr gutes Kriterium ist auch, wenn der Selbstständige einen eigenen Arbeitnehmer hat. Mhm. Ja, das muss jetzt nicht unbedingt jemand sein, der 10.000 Euro im Monat kostet, sondern das kann auch jemand sein, der vielleicht der sollte halt für die Tätigkeit des Freelancers auch eingesetzt sein, ja. Vielleicht aber auch für Marketingaufgaben, Buchhaltung, Rechnungsstellung, alles Mögliche, ja. Es sollte halt nicht die private Reinigungskraft sein, die man dann irgendwie als den Arbeitnehmer des Selbstständigen oder seiner Firma ansieht. So.
Oder Familienmitglieder, oder?
Familienmitglieder geht auch, ist natürlich dann direkt so das Geschmäckle. Familienmitglied, am besten noch recht günstig bezahlt. Man muss es halt erklären können. Ja? Also rechtlich habe ich überhaupt kein Problem, wenn es Familienmitglied ist. Ja, warum denn nicht? Kann man machen. Man muss es halt erklären können. So, und was dann auch wichtig ist, dass man entsprechende Versicherungen hat. Ja? Ein Arbeitnehmer hat keine Versicherungen.
Keine im Kontext einer Selbstständigkeit.
Berufshaftpflicht, Betriebshaftpflicht, ja. Das sind klassische Versicherungen, die ein Freelancer haben sollte. Ja. Und da würde ich auch Wert drauf legen. Und da muss man einfach sagen, was halt Behörden und Gerichte gerne sehen, was wir aber nicht sehen wollen, wenn wirklich mal was schiefläuft in einem Projekt. Ja, wie wird damit umgegangen? Ja, muss der Freelancer dann kostenlos nachbessern? Schaltet er seine Versicherung ein? Ja, wie wird das geregelt? Ja. Sicherlich anders, als wenn ein Arbeitnehmer einen Fehler begeht. Und das sind dann Punkte, wo man sagen kann, ja, das ist halt anders als ein Arbeitsverhältnis. Und das spricht dann für eine selbstständige Tätigkeit.
Ja. Können wir sogar ein bisschen Kontext geben? Wir führen ja auch unsere jährliche Studie durch und haben das auch mal mit reingenommen und sehen eigentlich, dass die Branche freelancerseitig tendenziell unterversichert ist. Also auch wenn wir so eine IT-Haftpflichtversicherung, das ist, glaube ich, eine gängige in dem Bereich, auch groß in der Freelancer-Tätigkeit, aber die Verantwortung liegt ja in erster Linie dann auch bei den Freiberuflern, diese Versicherung dann entsprechend abzuschließen und auch ihren Teil dazu beizutragen, weil ich glaube, wir haben jetzt auch alle mitbekommen, du hast ganz zu Beginn ja auch die Konstellation der Parteien aufgezeigt, am Ende sitzen ja alle im selben Boot. Jeder hat ja seinen Beitrag zu leisten, dass am Ende die Zusammenarbeit dann auch rechtssicher 100%, 99,9% bestmöglich ausgestaltet ist. Also Verantwortung haben eigentlich alle Parteien darauf hinzuweisen und darauf zu achten, richtig?
Ja. Und das ist wichtig, ich hatte es eben auch schon mal gesagt, es sind halt alle betroffen, alle sitzen im selben Boot. Ja. Das heißt, wenn in der Lieferkette einer sich nicht an Compliance hält, dann kann man nicht sagen, naja, aber die anderen halten sich dran, dann ist das schon okay. Nee, der eine kann dafür sorgen, dass ein Compliance-Risiko auftritt und es kann halt alle dann betreffen. Deswegen ist es wichtig, dass man im Bereich Contractor, Freelancer-Compliance, dass alle Beteiligten in eine Richtung gehen und schauen, dass das vernünftig abläuft.
Wenn ich noch ein bisschen Kontext geben darf für alle, die zuhören und vielleicht ein bisschen auch Insights aus der Plattform Freelance.de, den Daten, die wir sehen. Ne? 335.000 Freelancer registriert, auf der anderen Seite über 50.000 Projektanbieter. Jeden Tag 400 neue Projekte, knapp 2000 Bewerbungen auf die Projekte. Sprich, jeden Tag finden Beauftragungen statt in Deutschland. Um das wieder so ein bisschen in so einen positiven Kontext zu rücken, es gibt ganz, ganz viele Mittel und Wege. Es gibt auch viele tolle Partner, die die Themen kennen. Wenn man sich da unsicher ist, ich glaube, es kann jetzt auch ein bisschen komplex wirken. Was ist jetzt Kommunikation? Was ist jetzt Weisung? Wo ist jetzt wirklich diese Grenze? Da gibt es genug Wissen am Markt, da gibt es genug Hilfe am Markt, um sich auch da begleiten zu lassen. Das ist, glaube ich, jetzt für uns auch nochmal ganz wichtig, weil es für uns auch, bei uns ist das tagtägliche Arbeit, wir sind mit den Themen ja auch, obwohl wir jetzt, wenn man so sagt, Plattformbetreiber sind, aber damit konfrontiert und erleben immer wieder, auch ich persönlich, dass da wirklich viel Wissensaufholbedarf da ist. Das ist gar keine schlechte Absicht oder man möchte sich nicht damit beschäftigen, aber es ist auch nicht ganz so trivial zu erklären. Ich habe auch gleich noch einen Vorschlag, wie es andere EU- oder Nachbarländer bei uns jetzt versuchen zu lösen. Aber es ist sehr spannend, aber es ist möglich, das rechtssicher zu gestalten. Dokumentation, hast du gesagt, A und O und dann geht es natürlich in die Zusammenarbeit. Hilft auch nichts, wenn man einen super Vertrag hat und dann wird es anders gelebt. Ist ja auch spannend. Wenn ich Ich gehe gleich rein. Wir haben jetzt kürzlich gelesen, dass unsere holländischen Nachbarn die 38-Euro-Grenze eingeführt haben. Die haben versucht, das jetzt ein bisschen einfacher zu machen. Ich glaube, René hat es auch als Kriterium angesprochen. Alles, was unter 38 Euro pro Stunde ist, ist ganz einfach angesehen, wenn ich es richtig gelesen habe, als Arbeitnehmer, als abhängiges Beschäftigungsverhältnis und Beweislastumkehr. Man müsste dann eher argumentieren, warum es nicht so ist. Was hältst du davon?
Also grundsätzlich begrüße ich es immer, wenn man sich Gedanken gemacht wird, wie man den Bereich Compliance im Freelancer-Bereich verbessern kann. Ja. Und da gibt es unterschiedliche Ansätze. Ich persönlich würde mich eher darüber freuen, ein Positivkriterium ab einer bestimmten Höhe spricht das für eine selbstständige Tätigkeit.
Ist ja, oder? Ab 39 Euro ist positiv.
Das ist halt nicht gesagt. Ja, das heißt halt, stimmt. 38, das wird dann vermutet, dass es eine abhängige Beschäftigung ist, wenn es drunter ist.
Ich habe das früher bei uns gemacht, dass wir gesagt haben, wir haben den Mindestlohn und wir haben gesagt, alles, was dreimal Mindestlohn ist, da kann man über Freelancing sprechen. Alles, was drunter ist, ist eigentlich Arbeitnehmerüberlassung. Also wenn man so ein Projekt bekommt und ein Budget, ist das so eine auch so eine, da geht es ja eher darum, welche Vertragsart macht man dann mit so jemandem?
Ja. Also, ich würde mir anschauen, in welcher Branche bin ich unterwegs? Was ist für diese Position so ein übliches Arbeitnehmergehalt? Mhm. Ja, da kann man sich zum Beispiel auch auf der Homepage von der Bundesagentur für Arbeit sich das anschauen. Mhm. Ja, die haben da auch ganz interessante Informationen. Und wenn man da deutlich drüber ist, dann ist das sicherlich ein Anzeichen für eine selbstständige Tätigkeit. Leider jetzt nicht das Ausschlaggebende. Also man kann nicht sagen, ach, wenn da jemand 30% drüber ist, dann ist das eine selbstständige Tätigkeit. Aber es wird von der Rechtsprechung auch immer mehr anerkannt, dass die Höhe der Vergütung ein Indiz für eine selbstständige Tätigkeit sein kann.
Jetzt sind wir ja schon, glaube ich, in der Crunch-Time fast, Thomas. Ich bin immer überrascht, dass ich genauso viel Spaß an dem Thema habe, wie wenn ich mit Robin über Fußball spreche oder über Basketball. Wir können auch über Fußball sprechen, glaube ich. Ne? Ja. Wir haben keinen Hydration-Break gehabt, glaube ich. Ja. Und wir haben, glaube ich, noch ein bisschen hinten raus, waren ein paar Fouls dabei und so. Vielleicht können wir noch ein bisschen hinten raus, so ein paar Minuten
Nachspielzeit
kriegen. Ja, ich habe noch zwei Fragen. Robin, glaube ich, auch mindestens noch eine.
Hängt von deinem ab.
Ich würde gerne mal fragen, jetzt ist das ja für euch auch ein Geschäftsmodell, glaube ich. Ne? Jetzt bin ich ja schon ein paar Jahre unterwegs, wie ich vorhin gesagt habe, und ich habe Anwälte, also Rechtsanwaltskanzleien gehabt, die haben dann Endkunden beraten und gesagt, boah, ist ganz schlimm mit den Freelancern, das muss aufhören. Wir machen jetzt nur noch Festangestellte, weil ein riesengroßes Risiko. Und dann gibt es andere Anwälte, die dann die Personaldienstleister beraten und sagen, kriegen wir alles hin, wenn wir das gut aufstellen, wenn wir guten Compliance haben. Hast du das in den letzten Jahren gemerkt, dass das mehr geworden ist, als vielleicht, wo ich vor 15 Jahren eingestiegen bin, war das noch nicht so auch rechtlich groß aufgesetzt? Oder ist das jetzt erst gekommen oder ist das nur eine Wahrnehmung von mir der letzten 2, 3, 4 Jahre?
Ich glaube, es ist mehr ins Bewusstsein der Leute gerückt. Mhm. Ja, also wenn ich mir anschaue, wie das früher war, verschiedenste Sachen haben sich da einfach auch entwickelt. Zum Beispiel mit den Versicherungen. Bis vor 15 Jahren hat man keinen Freelancer mit Versicherung regelmäßig gefunden. Mhm. Ja, und wenn ich dann gesagt habe, achtet da bitte drauf, ja, der Freelancer braucht hier in dem Bereich entsprechende Betriebshaftpflichtversicherung, ja, dann hieß es, ja, den finden wir aber nicht. Das ist denen alles zu teuer, das wollen die nicht, das kennen die nicht. Das macht ja keiner. Mhm. Das hat sich definitiv geändert. Ja, und so ändert sich vieles auch. Und insgesamt auch der Blick auf Compliance. Ja, viele Unternehmen haben dann vielleicht auch mal negative Erfahrungen gemacht, dass da eine Betriebsprüfung kam und eine Scheinselbstständigkeit auch festgestellt wurde. Manche Freelancer, muss man auch sagen, entdecken das auch als Geschäftsmodell, dass sie sagen, ach, der Einsatz ist vorbei, jetzt schaue ich mal, wie ich das doch noch zu Geld machen kann. Mhm. Es ist mehr ins Bewusstsein gerückt. Okay. Ja, und das ist auch gut so, weil je mehr Leute sich darum kümmern, sich dafür interessieren, desto besser geht man einfach auch mit der Compliance um.
Mhm. Und die zweite Frage, ich glaube ja immer aktuell, dass wir sowohl wirtschaftliches Herausforderungen haben, als aber auch eine rechtliche Herausforderung im Einsatz von hochqualifizierten Selbstständigen. wirtschaftlich, weil viele Unternehmen Projekte nicht umsetzen, weil viele einfach nicht sagen, machen wir jetzt gerade, weil wissen nicht, wie es weitergeht. Damit werden keine Projekte beauftragt. Wir entwickeln uns nicht, wir bleiben stehen als Land, auch als Wirtschaft. Wir werden abgehängt. Im Fußball schaffen wir nicht mal mehr ein Achtelfinale. Ich glaube, in der Wirtschaft sind wir auch mittlerweile ein bisschen hinterher. Im Tech sind wir auch hinterher. Für mich die Frage, zwei Fragen. Wie können wir rechtlich, was muss passieren, damit es rechtlich noch einfacher wird und auch schneller wird? Und was glaubst du, wird dieses Selbstständige sein, sich verändern von Stunden- und Tagessatz hin zu Leistung und Ergebnis, was ich schon ein paar Mal mitbekommen habe, was wiederum aber für mich ein Stück weit in Weisung und in Integration einhergeht, wenn ich ein Ergebnis liefern muss und wenn ich irgendwo am Ende abgerechnet wäre auf irgendwelche KPIs. Vielleicht jetzt viel Themen, aber die zwei Fragen. Hast du das Gefühl, dass sich ändert von Stunden, Tagessatz hin zu Ergebnis und Leistung? Und was muss sich vielleicht rechtlich schnellstens ändern, damit wir da besser werden?
Ja, also grundsätzlich ist ein Freelancer-Vertrag, der auf die Erstellung eines Werks, ja, eines Produkts erfolgsbezogen ausgestaltet ist, besser als der klassische Vertrag, bei dem man nach Zeitaufwand bezahlt wird. Mhm. Warum? Nach Zeitaufwand wird auch der Arbeitnehmer bezahlt. Mhm. Ja, und dann ist schnell so der Vergleich da. Na, der Arbeitnehmer wird nach Zeit bezahlt, der Freelancer stellt hier seine Zeit, wird danach bezahlt. Das ist ja wie bei einem Arbeitnehmer. Ja, das ist der Punkt. Mhm. Der Arbeitnehmer wird nicht nach einem Erfolg bezahlt. Ja, also großer Unterschied. Und man muss halt natürlich das entsprechend dann auch vorbereiten. Das geht auch nicht bei jeder Tätigkeit. Aber in vielen Projekten ist das möglich. Da muss man sich aber im Vorhinein überlegen, ja, wie definiere ich dann auch das Ergebnis? Ich persönlich finde das wichtig, dass man sich im Vorhinein auch die Gedanken macht, weil nichts ist schlimmer als der Kunde hat ein Ergebnis im Kopf, der Freelancer denkt, ja, mache ich, aber hat vielleicht da was anderes im Kopf und dann entwickelt sich das auseinander. Für die Scheinselbstständigkeitsthematik ist das natürlich auch super, weil ein Erfolg oder ein Werk, das geschuldet ist, ist nochmal was anderes, als einfach nur die Zeit zur Verfügung zu stellen. Hat auch andere Gewährleistungs- und Haftungsregelungen, ist sicherlich gut. Meine Erfahrung, ich predige das seit vielen Jahren, wenn es geht, bitte erfolgsbezogen ausgestalten. Mhm. Wie wird es in der Praxis gemacht? Nach Zeitaufwand. Nach wie vor. In den meisten Projekten. Das sollte sich sicherlich ändern. Wäre ein guter Punkt. Man muss halt ein bisschen mehr Arbeit investieren. Ich sehe ja schon bei den Leistungsbeschreibungen in der Zeit, dass die vielfach verbesserungswürdig sind. Projektbeschreibung ist nochmal was ganz anderes. Ja? Mhm. Und dann haben wir so Themen wie agile Arbeit. Also in einem Scrum-Projekt entwickelt sich das ja erst im Projekt. Nochmal eine Herausforderung. Aber auch dazu gibt es schon Rechtsprechung, die einen schönen Leitfaden abbildet, wie man ein Scrum-Projekt mit Freelancern umsetzen kann. Ja? Also es geht. Man muss sich halt nur ein bisschen Mühe machen.
Aber das machen wir als nächstes dann in einer weiteren Folge. Scheinwerkvertrag, auch spannendes Thema, glaube ich. Ne? Wir basteln dann einen Werkvertrag und haben eigentlich gar keinen. Und Milestones. Aber vielen Dank dafür. Und vielleicht noch kurz diese rechtliche Thematik. Was glaubst du, was muss sich schnell ändern?
Also, wir brauchen Rechtssicherheit. Das muss auch schnell entschieden sein. Ja, also wir haben teilweise Verfahren, bis das rechtskräftig entschieden ist. Das dauert sehr lange. Ja. Also über 10 Jahre.
Ja.
Das geht nicht. Ja. Ja. Und wir brauchen halt Positivkriterien, ja, wo man schnell sagen kann, wenn das erfüllt ist, ist jemand ein Selbstständiger. Das ist in der Praxis, das hört sich einfach an, das ist in der Praxis wirklich herausfordernd. Ich kann auch den Gesetzgeber verstehen, dass er sich da ein bisschen schwer mit tut. Aber man muss halt auch überlegen, ich kriege über die Scheinselbstständigkeit, du hast es eben gesagt, gerade das Risiko, dass viele Selbstständige das dann nicht mehr in Deutschland machen wollen, sondern ins Ausland gehen. Mhm. Verliere ich halt Leute, die eigentlich komplett selbstständig sind. Umgekehrt muss ich mich vielleicht dann auch fragen, ja, wenn ich Positivkriterien mache, dann fällt vielleicht auch jemand drunter, der jetzt nicht vielleicht 100% selbstständig ist. Mhm. Es ist irgendwo dann auch vielleicht eine Abwägung, was ist mir dann in dem Moment wichtiger? Ich persönlich hätte gerne Rechtssicherheit, dass wir Selbstständige, die auch wirklich selbstständig sind, auch als Selbstständige so behandeln und die auch die Gewissheit haben, dass sie so am Markt auftreten können. Wer nicht selbstständig ist, wer irgendwelche Scheingeschäfte machen will, den sollen natürlich auch die Konsequenzen treffen. Völlig klar.
Interessanter Punkt, Abwanderung, was du auch angesprochen hast. Erleben wir tatsächlich, um ein bisschen Einordnung zu geben, auch plattformdatentechnisch leicht, aber jetzt keinen großen Trend. Ich glaube trotzdem, dass einfach das Tätigkeitsfeld in Deutschland bei allen Widrigkeiten, aber doch noch für viele, viele noch sehr, sehr interessant ist. Auf jeden Fall. Eine hast du mir noch zugestanden, eine Frage, aber, oder?
Mindestens.
Ah, nee, wir müssen ja den Thomas auch mal...
Dann, wir sind jetzt richtig drin im
Flow. Ja, ich könnte eine Stunde, ich habe eine neue Selbstständigkeit bei mir, rattert's, Plattformarbeit, eigene Themen, um Gottes Willen, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, kommen wir auch irgendwann ins Spiel. Arbeitszeiten, spannend, also auch die Debatte, um eher zum Erfolgsmodell zu gehen, ich mache das Thema nicht auf, aber ich erlebe, glaube ich, einen ähnlichen Trend auch in der abhängigen Beschäftigung. Ist überhaupt diese Messung nach Zeit, ist das überhaupt noch gemäß? Aber ich glaube, da sind wir wirklich im großen Kontext. Weil du dankenswerterweise bei Freelance Future bist, Thomas, wie sieht für dich die Freelance Future in den nächsten 2-3 Jahren aus? Wie glaubst du, entwickelt sich die Branche? Und vielleicht auch ab und zu haben wir auch so einen Anflug von Selbstkritik. Was glaubst du, kommen für Aufgaben für uns als Plattform, als Freelance.de auf uns zu? Wird sich unsere Rolle verändern?
Es wird sich immer wieder was verändern. Das haben wir in der Vergangenheit gesehen. Was sich definitiv verändern wird, der Freelancer-Markt wird weiter wachsen. Der wird nicht schrumpfen. Mhm. Ja, wir haben jetzt vielleicht Dellen, das hat aber auch andere Gründe, aber insgesamt wird der Freelancer-Markt wachsen. Das sieht man aus verschiedenen Bereichen her. Ja, insbesondere, wenn man sich anschaut, wie in den USA die Entwicklung ist. Das kommt zeitverzögert auch auf den Kontinent. Und auch wenn wir uns anschauen, wie sich in den letzten 25 Jahren auch die Art zu arbeiten gewandelt hat. Ja, früher war es Vollzeitarbeitsverhältnis. Man hat angefangen, ist in Rente gegangen. Ja. Das hat sich ja massiv gewandelt. Absolut. Alles viel flexibler. Und wenn man sich anschaut, wie Arbeitnehmer teilweise arbeiten, würde ich eher sagen, das sind Selbstständige als Arbeitnehmer. Mhm. Andere gehen da nicht so weit. Ja.
Die muss man umgekehrt lieber, mal prüfen.
Ja, genau. Ja, den muss man umgekehrt prüfen. Andere sagen dann eher, ach nee, das ist ja wie bei Arbeitnehmern, deswegen ist er scheinselbstständig. Ja. Also der Markt für Freelancer wird meines Erachtens weiter wachsen. Was ändert sich gerade in Bezug auf Plattform? Ja, wir sind gespannt, wie die Plattformarbeitrichtlinie umgesetzt wird. 2. Dezember ist nicht mehr ganz so weit bis dahin. Ich habe im Moment nichts dazu gehört. Mhm. Ja, was halt sein kann, wir haben ja im Gesetzgebungsverfahren die Abgrenzungskriterien für die Statusfeststellung. Ja, wird das Statusfeststellungsverfahren reformiert oder machen wir das jetzt ganz groß auf? Plattformrichtlinie, neue Selbstständigkeit. Definieren wir das nochmal neu oder orientieren wir uns an dem, was wir seit Jahrzehnten haben? Also das wird spannend sein. Ja. Also in den nächsten Monaten lohnt es sich, wer sich dafür interessiert, die Augen aufzuhalten. Da wird sehr wahrscheinlich was kommen.
Thomas, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Robin, vielen Dank, dass du natürlich auch da warst. Manchmal nimmt man sich immer so vor, der Podcast soll so 40, 45 Minuten gehen und dann merkt man, hey, man ist im Flow, man spricht miteinander, man hat gute Themen. So war es heute. Es hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht, dass du da warst. Bei mir ist eins hängen geblieben, Thomas. Du hast gesagt, der Freelancer-Markt wächst und wird wachsen. Das ist positiv, das ist schön. Das gibt uns Energie, das gibt hoffentlich auch den Zuhörerinnen und Zuhörern Energie, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass es ein guter Markt ist. Und ich glaube für alle, vor allen Dingen für die Personaldienstleister, Thomas, du bist immer ein guter Ansprechpartner. Ich glaube, man kann dich überall finden, auf LinkedIn, bei uns in den Shownotes, all deine Kontaktdaten, wenn ihr Fragen habt. Du hast noch ein paar Slots frei wahrscheinlich auch, wenn es am Ende des Tages um Fragen und vielleicht auch um Unterstützung geht. Ich sag danke. Danke an euch, an alle, die zugehört haben. Ihr findet uns, den Freelance Future Podcast, auf allen gängigen Portalen. Abonniert uns. Wir freuen uns auf Kommentare. Wir freuen uns auf eure Bewertung. Wir freuen uns auf 5 Sterne und wenn ihr Fragen habt an Robin und an mich, gerne an support@freelance.de.
oder an uns beide per LinkedIn oder per Direktnachricht. Vielen Dank, macht's gut. Vielen, vielen Dank, Thomas. Vielen Dank, Robin. Und macht's gut.
Dankeschön.
Danke sehr.
Das war der Freelance Future Podcast, der Podcast für Unternehmen, Personaldienstleister, Freelancer und alle, die es werden wollen. In diesem Podcast liefern wir gemeinsam mit unseren Gästen Markttrends, Taktiken und Best Practices für erfolgreiches Freelancing. Weitere Infos zum Podcast findet ihr in den Shownotes und auf freelance.de. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, abonniert unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Hey.